Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im zweiten Buch Mose und wir wollen uns heute die ganz bekannten Verse der 10 Gebote anschauen. 2. Mose Kapitel 20, die Verse 1 bis 17. Ich lese uns wegen dem Zusammenhang schon ab Kapitel 19, Vers 16. Wir haben uns vor 2 Wochen in der Predigt angeguckt, wie Gott selbst erschienen ist auf dem Berg Sinai und diese Gebote verkündigt hat. Er spricht sie selbst, er hat sie selbst verkündigt und das ging einher mit großen Eindrücken, mit großen auch Veränderungen der Natur und Erdbeben und so weiter. Und damit wir da einen Eindruck bekommen, wie das war, als der heilige Gott die 10 Gebote gesprochen hat, lese ich uns schon ab 2. Mose Kapitel 19, Vers 16. Und es geschah, als der 3. Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen. Und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf dem Berg Sinai, oben auf dem Gipfel des Berges, herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose, steige hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt, ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Der Herr sprach zu ihm, geh hin, steige hinab, danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir, aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. Und Mose stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und es sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von ferne, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir sind heute im zweiten Buch Mose bei den 10 Geboten angekommen. Und die 10 Gebote sind ohne Zweifel der bekannteste Abschnitt im zweiten Buch Mose und sicherlich auch einer der bekanntesten Abschnitte in der Bibel. Aber sie sind nicht unbedingt einer der beliebtesten Abschnitte in der Bibel. Denn wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, mögen wir Menschen keine Gebote oder Gesetze. Gebote verbinden wir schnell mit Einschränkungen, mit Gefangenschaft. Gebote, das ist doch irgendwie so das Gegenteil von Freiheit, oder? Ja, man sieht das in unserer Gesellschaft zum Beispiel gerade, wie vehement und emotional über eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen diskutiert wird. Die einen sagen, das ist unbedingt nötig, das rettet das Klima und Menschenleben. Und die anderen sagen, das schränkt unsere Freiheit ein. Wir wollen da keine Gebote, keine Gesetze. Die Frage ist, warum mögen wir Menschen keine Gebote? Und ich glaube, es liegt im Kern daran, dass der Teufel uns Menschen von Anfang an einredet: Durch die Gebote will Gott dir etwas vorenthalten. Durch die Gebote will Gott dich gefangen nehmen. Durch die Gebote will Gott dir sagen, du könntest frei sein, ich will aber nicht, dass du frei bist, also gebe ich dir Gebote. Und ich glaube, diesen Gedanken hat keine Zeitepoche, keine Gesellschaft, keine Kultur so verinnerlicht wie unsere heute. Gebote, die für alle gelten, sind nicht nur unbeliebt, weil sie uns einengen. Heute geht man weiter. Man sagt sogar, es kann überhaupt keine Gebote geben, die für alle gelten. Da es nämlich keinen Gott gibt und deswegen auch keinen absoluten Maßstab, gibt es auch nichts und niemand, der uns allgemein gültig sagen darf, was richtig ist, was erlaubt ist und was nicht. Und dann baut sich eben jeder seine eigenen Gebote, wenn er überhaupt welche hat. Und diese Gebote haben oft als oberste Regel, alles ist erlaubt, solange ich niemandem damit schade. Und was das konkret bedeutet, das klärt dann eben jeder mit sich selbst. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, das ist die Kultur, in der wir leben, als Christen. Das ist die Kultur, die auch unser Denken immer wieder prägt. Und wenn wir als Christen jetzt hingehen und sagen, es gibt diesen absoluten Maßstab, es gibt diesen Gott, der Gebote gegeben hat, die für alle Menschen gültig sind, dann sind wir heute in dieser Welt Exoten und Außenseiter. Wenn wir das offen sagen, werden wir dafür immer wieder belächelt. Aber ich glaube, dass wir als Christen uns mit den Geboten nicht verstecken müssen. Denn wir können auch unserer Kultur ruhig mal die Frage stellen, ob eine Gesellschaft, die Stück für Stück die 10 Gebote zum Beispiel abschafft, dabei wirklich die große Freiheit gefunden hat, die uns der Teufel ja einreden möchte. Oder ob sie nicht einfach Stück für Stück orientierungsloser wird und damit auch in einem gewissen Sinn gefangener. Ich behaupte heute in dieser Predigt, dass die Bibel uns lehrt, dass wir mit den 10 Geboten nicht in Gefangenschaft laufen, dass Gott uns damit auch nicht unterdrücken will, sondern ganz im Gegenteil, dass wir mit den 10 Geboten ein riesiges Geschenk haben. Und ich glaube, das ist uns als Christen oft gar nicht bewusst. Ich befürchte, weil die Kultur uns so sehr prägt, fangen wir ebenfalls an, die Lüge des Teufels und großer Teile unserer Kultur zu glauben. Dass die Gebote uns eben einengen, dass sie uns die Freiheit rauben wollen. Und es ist mein Ziel heute in dieser Predigt, euch 10 Gründe mit an die Hand zu geben, warum die 10 Gebote ein Geschenk sind. Und ich bete, dass ihr nachher nach Hause geht und den Wert der 10 Gebote ganz neu verstanden habt. Und dabei werde ich nicht so vorgehen, dass ich jedes Gebot im Einzelnen erkläre. Das machen wir ja ungefähr alle 2 Jahre. Ich habe mal überlegt, aber es muss hinkommen, so ungefähr alle zwei Jahre gehen wir die 10 Gebote, Gebot für Gebot hier im Heidelberger Katechismus durch. Und deswegen möchte ich das heute nicht machen, sondern mein Ziel heute ist vielmehr, dass wir uns die 10 Gebote insgesamt angucken und uns dann die Frage stellen, warum Gott uns die 10 Gebote gegeben hat und warum er uns damit ein großes Geschenk gemacht hat. Mein Thema für heute ist 10 Gründe, warum die 10 Gebote ein Geschenk sind. Und ich verzichte jetzt darauf, schon mal am Anfang die 10 Gründe zu nennen. Ihr findet sie auf den Blättern. Mein erster Grund ist, die 10 Gebote zeigen uns, dass Gott uns liebt. Ich habe schon gesagt, Gebote stehen heute in keinem guten Ruf. Von Natur aus mögen wir Menschen Gebote nicht. Und es fällt auch vor allem, mögen wir Gottes Gebote nicht. Und seit dem Sündenfall ist es dem Teufel gelungen, uns eben davon zu überzeugen, dass die Gebote uns einengen. Ich habe das eben schon gesagt. Der Teufel versucht immer wieder, uns deutlich zu machen, du könntest das perfekte Leben haben, aber Gott gönnt dir nicht. Und selbst wir Christen sind doch manchmal geneigt, das zu glauben, oder? So, manchmal denken wir doch, naja, Christ sein so ganz ohne Gebote. Oder zumindest ohne die paar Gebote, die mir jetzt gerade nicht so gefallen. Das wäre doch echt was. Gleichzeitig Christ sein und machen können, was man selbst will. Wäre das nicht schön? Ich weiß, sowas würden wir nie sagen. Aber denken wir nicht manchmal sowas? Dabei ist genau das Gegenteil richtig. Gott hat die Gebote uns nicht gegeben, um uns einzuengen, sondern aus einem Grund, nämlich weil er uns liebt. Und das sehen wir daran, dass Gott damals die 10 Gebote nicht einfach in den luftleeren Raum gesprochen hat. Oder auch nicht zu seinem Volk gesagt hat, Leute, hört mal zu, ich habe hier 10 Regeln für euch, haltet euch mal dran. Sondern er hat sie seinem Volk im Rahmen seines Bundes mit seinem Volk gegeben. Ich werde das genauer erklären, wenn wir in Kapitel 24 ankommen. Da geht es nämlich um diese Frage, was es bedeutet, dass Gott die 10 Gebote im Rahmen eines Bundes gegeben hat. Aber jetzt sollen wir begreifen, dass sie im Rahmen eines Bundesschlusses mit seinem Volk, mit Gottes Volk gegeben wurden. Und Bund, das bedeutet, dass Gott sein Volk liebt und eine Beziehung zu ihm haben möchte. Und im Rahmen dieser Beziehung, die Gott haben möchte, aus Liebe zu seinem Volk, gibt er diese Gebote. Und das ist übrigens auch der Grund, warum er in 2. Mose 20 nicht direkt mit dem ersten Gebot ins Haus fällt. Er sagt nicht, hier sind die 10 Gebote, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Sondern er gibt erstmal eine Einleitung. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Er sagt nicht nur, ich bin Gott. Ja, schon das wäre ja richtig. Aber er stellt sich hier vor mit seinem persönlichen Namen. Mit dem Namen, der in unseren Bibeln immer in großen Buchstaben mit Herr übersetzt ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das ist der hebräische Name Yahweh. Ich bin, der ich bin. Und das ist der Name, mit dem Gott sich damals Mose am Dornbusch geoffenbart hat, in 2. Mose 3. Und wenn ihr euch erinnert, das war derselbe Ort ungefähr, wo er sich jetzt seinem ganzen Volk offenbart. Und mit diesem Namen macht Gott deutlich, dass er sein Volk liebt und dass er eine Beziehung zu ihm haben möchte. Und dass er ihm deswegen die Gebote gibt. Nicht um sie zu quälen, sondern um sie zu schützen. Und wenn das in der Einleitung noch nicht genug wäre, fügt er hinzu, dein Gott. Er sagt nicht, ich bin Herr, Gott, sondern er sagt, ich bin der Herr, Yahweh, dein Gott. Er ist nicht irgendein Gott, der dir jetzt mal 10 Regeln gibt, an die du dich bitte zu halten hast, sondern er ist dein Gott. Und das steht am Anfang der 10 Gebote, damit das Volk Israel damals und wir heute im 21. Jahrhundert verstehen, dass Gott uns die Gebote gibt, weil er uns liebt und nicht um uns zu ärgern. Er gibt sie uns als unser Gott, mit dem wir eine Beziehung haben, der mit uns eine Beziehung hat, und der für uns ist. Sie sind Zeichen seiner Liebe zu uns. Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Wir haben eben in der Schriftlesung ja nicht nur die 10 Gebote gelesen, sondern vorher und nachher auch über die Naturereignisse und das, was man gehört hat und das, was die Leute damals erlebt haben. Und das hat sie erschrecken lassen. Und Gott hat damit deutlich gemacht, dass derselbe Gott, der sie so sehr liebt, dass er zu ihnen runterkommt und dass er mit ihnen einen Bund macht, dass derselbe Gott ein heiliger Gott ist. Ein Gott, mit dem nicht zu spaßen ist. Aber wisst ihr, was das Problem war an all dem, was die Israeliten da hörten und erlebten und für Eindrücke bekamen? Denn sie erlebten hautnah, dass Gott anders ist. Sie bekamen sogar Todesangst und sagten, Gott, hör auf mit uns zu reden, Mose soll mit dir reden. Aber sie wussten nicht, was es konkret hieß, dass Gott heilig ist. Es war nur so ein Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemandem begegnet seid, dem es irgendwie nicht recht machen könnt. Ihr würdet ja gerne alles so machen, dass es der Person gefällt, aber es funktioniert nicht, weil ihr nicht wisst, wie. Und das kann echt unangenehm sein. Und so ähnlich wäre es dem Volk Israel ergangen, wenn sie nicht die 10 Gebote gehabt hätten. Denn durch die 10 Gebote wussten sie jetzt ganz konkret, was bedeutet es denn, dass Gott heilig ist. Sie wussten, Gott möchte, dass wir heilig sind, aber was bedeutet das? Und dafür sind die 10 Gebote gut. Mein zweiter Punkt, die 10 Gebote zeigen, was Heiligkeit konkret bedeutet. Ja, mit den 10 Geboten zeigt also Gott, dass er selbst heilig ist und was das bedeutet und wie sie heilig leben können. Und das ist es ja, was er von ihnen möchte. Sie sollen ein heiliges Volk sein. Das hatte er in Kapitel 19, Vers 6 an den Anfang gestellt. Aber wie ist man das? Wie ist man heilig? Und die 10 Gebote geben die Antwort. Sie zeigen, wie ein heiliges Leben aussieht. In ihnen zeigt uns Gott, was sein heiliger Maßstab ist, den er an uns Menschen anlegt. Und jetzt ist es nicht so, dass Gott sich gesagt hat, okay, ich bin heilig und ich denke mir jetzt einfach mal 10 Sachen aus, die ich von meinem Volk verlange, damit sie auch heilig sind. Nein, die 10 Gebote spiegeln Gottes Heiligkeit wider, sein Wesen wider. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Nehmen wir das Gebot, du sollst nicht töten. Wenn wir uns jetzt Gott selbst angucken, dann ist er vollkommene Liebe. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist leben in perfekter Gemeinschaft miteinander. Voller Liebe. Und nur der Gedanke daran zu töten ist das pure Gegenteil von dem Gedanken der Liebe. Und weil Gott so ist, weil er in seinem Wesen so ist, möchte er eben nicht, dass wir Menschen uns untereinander töten. In 1. Mose 9 sagt Gott sogar, dass wir als Menschen uns nicht gegenseitig töten sollen, weil wir im Bild Gottes geschaffen sind. Er sagt dort, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat Gott den Menschen gemacht. Er macht deutlich, Gott ist heilig und wir Menschen sind in seinem Bild gemacht, sollen deswegen seine Heiligkeit widerspiegeln und deswegen nicht töten. Und wie diese Heiligkeit gelebt jetzt konkret aussieht, das zeigen uns die 10 Gebote. Und dabei sind die 10 Gebote keine Vorschläge. Im Jahr 2007 gab es einen großen Artikel in der Welt, wo der Autor dafür plädiert, man sollte doch die 10 Gebote wieder entdecken. Und wir könnten alle denken, boah, super, ja, da möchte einer, dass wir wieder alle uns mehr zurück zur Bibel bewegen. Aber in diesem Artikel schreibt er erst, naja, das mit Mose und so, den gab es ja gar nicht und die 10 Gebote sind auch mehr ein Mythos. Und dann sagt er, aber ja, sie sind richtig gute Empfehlungen für ein gutes Leben. Wisst ihr, die 10 Gebote sind keine Empfehlungen, die sind keine Vorschläge für ein gutes Leben. Gott sagt nicht, ich möchte, dass ihr heilig seid und jetzt gebe ich euch 10 Vorschläge, wie ihr das machen könnt. Wenn ihr es anders macht, macht das halt anders. Die 10 Gebote sind ein verbindlicher Maßstab für Gottes Volk. Und nicht nur das, weil alle Menschen von Gott geschaffen sind und alle Menschen den Auftrag haben, Gottes Heiligkeit wiederzuspiegeln, deswegen gelten die 10 Gebote auch für alle Menschen. Aber eben nicht nur als gut gemeinte Ratschläge, die man annehmen kann oder auch nicht, sondern als Gebote, denen wir Menschen tatsächlich gehorchen müssen. Drittens, die 10 Gebote zeigen uns, dass dankbarer Gehorsam wichtig ist. Gott fordert von uns Menschen nichts weniger als Gehorsam seinen Geboten gegenüber. Ohne Wenn und Aber. Und doch ist es auch hier wichtig zu sehen, in welchem Zusammenhang er die 10 Gebote gibt. Ja, wir haben schon gesehen, in der Einleitung stellt Gott sich vor als der Herr Jahwe, der Bundesgott, dein Gott. Aber damit endet die Einleitung noch nicht. Er fügt noch was hinzu. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt habe. In deinem Kapitel zuvor, in Kapitel 19, Vers 4, stellt Gott sich noch ausführlicher vor, aber in ähnlicher Weise. Er sagt, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn Gott von uns seinen Kindern Gehorsam fordert, denn nie einfach so, nie einfach im luftleeren Raum, sondern immer aus Dankbarkeit für seine Rettung. Gott sagt hier, schon gleich bevor er mit den 10 Geboten loslegt, ich habe euch reich beschenkt, ich liebe euch und ihr habt das gesehen in den letzten Monaten, als ich euch so oft vor den Ägyptern errettet habe. Ihr habt das erfahren und deswegen gehorcht mir jetzt aus Dankbarkeit. Wisst ihr, das ist übrigens der Grund, warum die 10 Gebote im Heidelberger Katechismus im dritten Teil von der Dankbarkeit erklärt werden. Damals für die Israeliten war dieses Geschenk Gottes, was er ihnen gemacht hatte, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und für uns heute ist es ebenfalls eine Befreiung. Aber keine Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten oder in irgendeinem anderen Land, sondern die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Wenn wir heute die 10 Gebote lesen, dann können wir in Gedanken in Vers 1 einsetzen. Gott sagt zu uns, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Sklaverei deiner Sünde befreit habe. Du sollst keine anderen und so weiter. Gott fordert von seinen Kindern Gehorsam gegenüber den Geboten. Sie sind mehr als Empfehlungen. Aber bevor er fordert, dass wir ihm unsere Liebe dadurch zeigen, dass wir seine Gebote einhalten, hat er uns seine Liebe erfahren lassen. Und dadurch möchte er uns zu dankbarem Gehorsam motivieren. Apropos Liebe. Sind die Gebote nicht eigentlich hinderlich für die Liebe? Viele Christen denken ja so. Sie sagen sowas wie, ja, im Alten Testament gibt es das Gesetz mit den 10 Geboten, aber jetzt im neuen Bund, wo Jesus gekommen ist, da brauchen wir nicht mehr so richtig Gebote, vor allem nicht die 10 Gebote. Da leben wir nur noch aus der Liebe. Und wer wirklich liebt, der braucht die 10 Gebote nicht mehr. Und manchmal wird sogar gesagt, die 10 Gebote sind eigentlich schädlich für die Liebe. Eines Tages wurde Jesus gefragt, was das höchste Gebot ist. Und interessanterweise hat er nicht geantwortet mit einem der 10 Gebote, sondern mit dem Gebot, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und man könnte die Frage stellen, naja, widerspricht Jesus hier nicht den 10 Geboten? Und macht er nicht genau das, was ja manche Christen jetzt auch heute machen, nämlich zu sagen, naja, früher galten die Gebote und heute gilt die Liebe. Aber das wäre falsch gedacht. Denn das ganze Neue Testament macht deutlich, dass die 10 Gebote die Erklärung sind, was es konkret, was es praktisch in unserem Leben bedeutet, dass wir Gott und unseren Nächsten lieben. Die 10 Gebote sind eine Erklärung für das, was Liebe praktisch bedeutet. Wenn wir es aufteilen wollen, ganz grob, klären uns die ersten 4 Gebote, was es bedeutet, Gott zu lieben. Keine anderen Götter haben, kein Bildnis von Gott machen und so weiter. Und die Gebote 5 bis 10 erklären uns, was es heißt, unseren Nächsten zu lieben. Die Eltern zu ehren, nicht zu stehlen und so weiter. Wir haben eben in der Gesetzeslesung gelesen, in Römer 13, wo Paulus genau das erklärt. Er sagt, sei niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Ist das jetzt alles, was wir machen sollen, lieben? Nein, er fügt hinzu. denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Paulus stellt nicht die Liebe und die Gebote gegenüber, sondern sagt, das eine und das andere gehört zusammen. Und dann zitiert er aus den 10 Geboten. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst, nicht widersprochen, zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das bringt mich zu meinem 4. Punkt. Die 10 Gebote zeigen, was Liebe konkret bedeutet. Wir könnten auch sagen, die 10 Gebote zeigen uns, wie gelebte Liebe aussieht. Jesus selbst sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Liebe und Gebote als Gegensatz. Das hören wir nicht nur in manchen Gemeinden, das hören wir auch in unserer Kultur. Habt ihr zum Beispiel schon mal den Satz gehört, gerade wenn es um Fragen von sexueller Sünde geht? Kann denn Liebe Sünde sein? Mit diesem Satz wird im sexuellen Bereich sehr viel gerechtfertigt, was die Bibel eigentlich als Sünde bezeichnet. Und man sagt dann sowas wie, okay, hier haben wir zwei Leute, die sich lieben. Und Gott ist ja für die Liebe. Er sagt ja sogar von sich, dass er die Liebe ist. Also ist ihr Verhalten okay. Gott kann ja nicht gegen Liebe sein. Und wenn man dann diese Leute fragt, na, was ist mit den Geboten in der Bibel? Dann sagen sie, ja, da muss man halt gucken, die galten wahrscheinlich für damals und heute leben wir in anderen Zeiten und heute ist das alles anders. Da muss man das ein bisschen anders verstehen. Wo liegt der Hauptdenkfehler, wenn so argumentiert wird? Er liegt ganz am Anfang. Man sagt, zwei Menschen lieben sich. Aber wer erklärt uns denn eigentlich, was Liebe ist? Bestimmen das wir in unserer Kultur? Oder hat das nicht viel eher der zu bestimmen, der uns geschaffen hat, der uns liebt, der selbst die Liebe ist und der uns seine Gebote gegeben hat? Ist tatsächlich alles, was man heute so Liebe nennt, auch tatsächlich Liebe? Wenn wir fragen, was Liebe ist und was nicht, dann müssen wir Gott fragen. Gott hat uns erschaffen, Gott hat sich auch die Liebe ausgedacht. Und wir müssen auch ihn und vor allem dann seine Gebote eben fragen, wie gelebte Liebe aussehen soll und wie nicht. Liebe und Gebote, das wird heute häufig gegeneinander ausgespielt. Teilweise im Christentum und dann auch in unserer Kultur. Aber das Gegenteil ist richtig. Die Gebote erklären uns, wie praktisch gelebte Liebe aussieht. Wir haben eben gesehen, dass Jesus die 10 Gebote mit 2 Geboten zusammenfasst. Das erste lautet, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und ich habe gesagt, dass die ersten 4 Gebote das näher erklären. Aber es sind nicht nur die ersten 4 Gebote, denen es um Gott geht, sondern im Grunde drehen sich alle 10 Gebote um Gott. Ob wir die 10 Gebote halten, und zwar das gilt für jedes einzelne der 10 Gebote, zeigt immer, wie wir zu Gott stehen. Andersrum gilt auch, wenn wir die Gebote brechen, also sündigen, dann sündigen wir immer gegen Gott. Fünftens, die 10 Gebote zeigen uns, dass es im Kern immer um Gott geht. Man könnte es auch so ausdrücken, in jedem Gebot steckt immer auch das erste Gebot drin. Martin Luther sagte einmal, wenn man irgendein Gebot bricht, dann hat man immer auch das erste Gebot gebrochen. Die Frage ist, warum ist das so? Die Antwort liegt wieder im Paradies und beim Sündenfall begründet. Denn die Ursünde des Menschen ist immer, dass er selbst gerne Gott sein möchte. Ja, das war im Paradies bei Adam und Eva ja schon so. Der Teufel versprach ihnen, wenn ihr das macht, wenn ihr von der verbotenen Frucht esst, dann werdet ihr so sein wie Gott. Und sie fielen drauf rein. Und jetzt könnte man natürlich einwenden und vielleicht fragst du dich das auch. Okay, aber was hat denn jetzt zum Beispiel Stehlen, das 8. Gebot, mit Gott zu tun? Ganz einfach, alle Dinge. Die ganze Schöpfung gehört ja Gott. Und er hat sie uns zur Verfügung gestellt, damit wir sie in seinem Sinn bewirtschaften. Und dabei hat der Herr den einen mehr gegeben als den anderen. Und wenn wir jetzt stehlen, also das achte Gebot übertreten, oder auch nur etwas haben wollen, also etwas begehren, also das zehnte Gebot übertreten, dann sagt man damit im Prinzip über Gott, Gott, ich bin nicht zufrieden mit dem, was du mir in meinem Leben gegeben hast. Ich entscheide, dass mir mehr zusteht. Gott hat mir so viel gegeben, ich hätte gerne so viel. Und das möchte ich jetzt auch haben. Und plötzlich mache ich mich zum Maßstab und damit zum Gott meines eigenen Lebens. Ich stehle etwas, breche also das achte Gebot, aber gleichzeitig setze ich mich an die Stelle Gottes und breche damit das erste Gebot. Und das könnte man jetzt für alle anderen Gebote durchgehen. Zum Beispiel, wenn ich Ehe breche, bin ich nicht zufrieden mit der Frau bzw. dem Mann, den Gott mir gegeben hat? Oder ich bin unzufrieden mit der Ehe, die Gott geschaffen hat? Wenn ich meinen Eltern ungehorsam bin, dann rebelliere ich gegen Gott, der mir die Eltern gegeben hat, um mich durch die Eltern zu regieren? Und so weiter. In jedem Gebot geht es schlussendlich um Gott und die Frage, lässt du in deinem Leben, lasse ich in meinem Leben Gott wirklich Gott sein? Wenn man jetzt die 10 Gebote so liest, dann könnte man irgendwann auf die Idee kommen, dass es eigentlich hauptsächlich oder vielleicht fast nur um unser Handeln geht. Okay, ich soll nicht stehlen. Und solange ich nichts wirklich genommen habe, was mir nicht gehört, solange habe ich das Gebot gehalten. Aber wenn man so denkt, dann hat man die Gebote nur sehr oberflächlich gelesen. Vielleicht könnte man das sogar noch denken, wenn man die ersten 9 Gebote gelesen hat. Aber spätestens das 10. Gebot zeigt uns, dass es nicht nur um unser Handeln geht. Es geht auch, oder ich will sogar sagen, vor allem um unsere innere Schaltzentrale, um unser Herz. 6. Die 10 Gebote zeigen, dass es im Kern immer um unser Herz geht. Wir haben eben gesehen, dass in jedem Gebot das erste Gebot mit drin steckt. Es geht immer auch um Gott. Und jetzt werden wir sehen, dass in jedem Gebot auch immer das 10. Gebot drin steckt. Weil es eben nie nur um unser Handeln geht, nie nur um unser äußerliches Leben, sondern auch immer um unser Herz. Das wird im 10. Gebot sehr, sehr deutlich. Dort heißt es, du sollst nicht begehren. Da geht es nicht um etwas, was wir konkret tun, äußerlich, sondern um etwas, was wir denken, lieben und wollen. Und auch darum geht es Gott, wenn er Gehorsam fordert. Ihm geht es nicht darum, dass wir rein äußerlich gehorchen, sondern um einen Gehorsam, der von Herzen kommt. Weil wenn ich zu einer Person hingehe und sage, hey, am liebsten würde ich dir jetzt eine reinhauen, aber ich mach's nicht. Dann ist zwar gut, dass ich es nicht gemacht habe, gesündigt habe ich aber trotzdem. Und dass es nicht nur im 10. Gebot, sondern in allen Geboten um unser Herz geht, das macht dann vor allem Jesus im Neuen Testament deutlich. In der Bergpredigt sagt er, wir haben das eben gelesen, Ehebruch beginnt nicht mit der Tat, sondern mit dem Herzen und den Blicken. Getötet habe ich nicht erst dann, wenn ich das Leben von jemandem beende, sondern bereits, wenn ich ihm Böses gewünscht oder Böses zu ihm gesagt habe. Und wisst ihr, die Pharisäer, die waren Meister darin, die Gebote auf das Äußerliche zu reduzieren. Und Jesus sagte deswegen zu ihnen, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet. Ja, die haben die kleinsten Kräuter, von denen immer den 10. Teil genommen und ihn abgegeben. Sehr vorbildlich. Aber Jesus sagt, wehe euch, die ihr das macht, also äußerlich total das Gesetz haltet, aber das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Gott schaut nicht nur auf das, was vor Augen ist, sondern vor allem auf unser Herz. Und deswegen fordert er nicht nur Gehorsam in Dingen, die äußerlich sichtbar sind, sondern auch und vielleicht gerade in unseren Wünschen, Vorlieben, Plänen und Motiven. Das sehen wir ganz deutlich am 10. Gebot. Aber Jesus zeigt uns in der Bergpredigt, das ist in allen Geboten drin. Wir haben jetzt viel über Gott geredet und unsere Beziehung zu ihm, was er von uns fordert, seine Heiligkeit. Aber da stellt sich doch die Frage, wenn wir jetzt die Gebote halten, haben wir dann eigentlich selbst was davon? Wir haben ja am Anfang festgestellt, dass Menschen die Gebote Gottes eher als Gefangenschaft begreifen, als Strafe oder vielleicht sogar als Qual sehen. Und dass auch wir Christen leider öfter nicht so begeistert sind, wenn wir über die 10 Gebote nachdenken. Aber wir dürfen niemals vergessen, dass der Gott, der uns geschaffen hat, gleichzeitig der ist, der uns die Gebote gegeben hat. Sie sind in einem Sinn, das ist nicht alles an den Geboten, aber in einem Sinn sind sie wie eine Betriebsanleitung für ein bewahrtes Leben. Ein 7. Punkt, die 10 Gebote zeigen uns den Weg, bewahrt zu leben. Diesen Satz kann man schnell falsch verstehen. Es ist nicht so, dass ich in meinem Leben keine Probleme mehr habe, wenn ich die 10 Gebote halte. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass Gott uns in dieser Welt vor vielem bewahren will und uns deswegen die Gebote gegeben hat. Ja, ich erinnere mich noch ganz genau, ich war 3 oder 4 und da hat meine Mutter einen Kuchen gebacken. Das Blech war gerade aus dem Ofen gekommen und sehr heiß. Deswegen hat meine Mutter zu mir gesagt, Jochen, fass das auf keinen Fall an. Und ich dachte mir so, meine Mama will mich bestimmt ärgern. Irgendwas ist dabei, das anzufassen, es muss ganz toll sein. Sie will mir bestimmt nur was vorenthalten. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und dann hatte ich die Quittung. Ich weiß das heute noch so genau, weil ich dann den ganzen Nachmittag heulend auf der Küchenbank saß und meinen Zeigefinger in so einem Glas mit eiskaltem Wasser drin hatte. Ich musste die Konsequenzen meines Ungehorsams ertragen. Und so ähnlich ist es mit uns und Gottes Geboten. Nein, es ist nicht so, dass wenn wir uns an die Gebote Gottes halten, alles Leid verschwindet aus unserem Leben. Das liegt daran, dass es 2 Sorten von Leid gibt. Na, einmal das Leid, was einfach auf uns kommt, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Ja, wir werden krank, wir haben einen Unfall, für den wir selbst nichts können, wir haben Konflikte, für die wir selbst nichts können. Das ist Leid, was auf uns kommt, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Unverschuldetes Leid. Dieses Leid können wir nicht verhindern. Aber es gibt anderes Leid und das laden wir auf uns, weil wir sündigen. Ja, wir verlieren einen Freund, weil wir ihn mehrfach belogen haben. Und es gibt Menschen, die zerstören ihre Ehe, weil sie eine Affäre haben. Es gibt Familien, die haben Streit, weil die Kinder nicht ihre Eltern ehren. Und von dieser Sorte Leid können wir bewahrt werden, wenn wir gehorsam sind. Das heißt, wenn wir Gottes Gebote halten, dann leben wir einerseits heilig und machen so Gott Ehre und andererseits leben wir hier auf der Erde kein super Leben ohne Probleme, aber ein bewahrtes Leben. Kein Leben ohne Leid, aber ein Leben mit deutlich weniger selbstverschuldetem Leid. Und diese Orientierung, die geben uns die 10 Gebote auch noch heute. Mit dem Gesetz Gottes ist es nämlich gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt. Es gibt viele Gebote im Alten Testament, an die halten wir Christen uns heute nämlich nicht mehr. Zum Beispiel steht im Gesetz, später dann im 3. Buch Mose, etwas von Tieren, die man nicht essen darf, weil sie unrein sind. Und wir Christen dürfen heute zumindest theoretisch alle Tiere essen. Machen wir nicht, aber dürften wir. Warum sagen wir, dass die einen Gebote, wie die 10 Gebote, noch für uns heute gelten, während andere Gebote nicht mehr gültig sind? Diese Frage ist ziemlich schwer zu verstehen. Und ich müsste dazu ein bisschen ausholen. Und das möchte ich nicht heute Morgen tun, sondern in der Predigt nächste Woche. Wenn wir uns dann tatsächlich solche Gesetze anschauen, die für uns heute nicht mehr so in dieser Form gültig sind. Heute möchte ich euch in Kurzform etwas dazu sagen. Denn es gibt in Gottes Gesetz auf der einen Seite Gebote, die spiegeln Gottes Charakter wider. Und diese Gebote sind zeitlos, weil Gott zeitlos ist. Dazu zählen die 10 Gebote. Andere Gesetze waren damals dem Volk Israel für eine bestimmte Zeit in einer bestimmten Situation gegeben. Und diese Gesetze sind heute so nicht mehr gültig, eben weil sich die Zeiten geändert haben. Aber die 10 Gebote, wir haben es gesehen am Anfang, die spiegeln Gottes Charakter wider. Und damit gehören sie zu den Geboten, die zu allen Zeiten gültig sind. Achtens, die 10 Gebote zeigen uns zu jeder Zeit den Weg. Es ist nämlich interessant zu sehen, dass die 10 Gebote nicht erst gelten, seit Gott hier in 2. Mose 20 vom Berg Sinai gesprochen hat. Sie galten schon immer in der Bibel. Ja, ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass Kain seinen Bruder Abel umbrachte. Und die Bibel macht ganz deutlich, das war falsch. Das war auch schon falsch, bevor Gott offiziell die 10 Gebote gesprochen hatte. Abraham log, dass seine Frau Sarah seine Schwester sei. Und das war falsch, schon lange vor den 10 Geboten. Und wenn ihr euch zurückerinnert an die Geschichte mit dem Manna, gerade vor ein paar Kapiteln, dann durfte das Volk Israel das Manna nicht sammeln am Sabbat. Das war schon falsch lange vor den 10 Geboten. Und das heißt, das Volk Israel kannte die 10 Gebote im Prinzip schon vorher. Und jetzt wurden sie nur offiziell verkündigt und aufgeschrieben. Und seitdem haben die 10 Gebote auch nichts an Bedeutung verloren. Manche Christen sagen, mit Jesus seien sie nicht mehr gültig. Aber das ganze Neue Testament ist voll von Stellen, wo deutlich gemacht wird, die 10 Gebote sind nach wie vor auch für die neutestamentliche Gemeinde gültig. Nur ein Beispiel von vielen. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 6, Vers 1 zu den Kindern in der Gemeinde. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Und dann zitiert er das 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das 1. Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Paulus begründet den Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern mit dem 5. Gebot. Und das ist nur eines von sehr vielen Beispielen. Die 10 Gebote spiegeln Gottes Charakter wider und sind deswegen für alle Zeiten und alle Menschen gültig. Sie waren es schon, lange bevor sie hier in 2. Mose 20 offiziell verkündigt wurden, und sie sind es auch noch heute. Und sie sind nicht nur für alle Zeiten gültig, sie decken auch alle wichtigen Bereiche unseres Lebens ab. Neuntens, die 10 Gebote zeigen uns für alle Lebensbereiche den Weg. Wir haben schon gesehen, es gibt dieses Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Und die 10 Gebote erklären uns, wie das konkret aussieht. Sie sind also konkreter als einfach nur, du sollst lieben. Aber gleichzeitig sind sie so allgemein, dass sie alle wichtigen Bereiche unseres Lebens abdecken. Ja, nehmen wir zum Beispiel mal das 4. Gebot als Beispiel. Das 4. Gebot sagt uns nicht konkret, welche 42,5 Sachen man alle nicht am Sabbat tun darf. Sondern es erklärt uns, dass der 7. Tag ein Ruhetag ist. Es erklärt uns, dass wir an diesem 7. Tag Gott ganz besonders suchen sollen. Es erklärt uns aber auch, dass wir die anderen 6 Tage arbeiten sollen. Und dass wir an diesen 6 Tagen unsere ganze Arbeit tun sollen. Ja, und diese Breite, die gilt für alle Gebote. Einerseits sind sie konkreter als nur liebe deinen Nächsten. Und andererseits schaffen sie es trotzdem in dieser kurzen Form, alle wichtigen Bereiche unseres Lebens abzudecken. Sie sprechen über unsere Beziehung zu Gott und wie die aussehen soll. Über unser Arbeitsleben und über Zeiten der Ruhe. Über unsere Ehen und Familien, über Eltern und Kinder, über den Umgang mit anderen Menschen und den Umgang mit materiellem Besitz und Geld. Sie sprechen über unser Herz mit seinen Gedanken, Gefühlen und Wünschen und Motiven, genauso wie über die Hände und das, was wir äußerlich tun. Aber während sie uns Wegweisung für alle wichtigen Bereiche unseres Lebens geben, verlangen sie auch immer wieder, dass wir ihnen vollkommen gehorchen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber als wir eben die Erklärung von Jesus in der Bergpredigt gelesen haben von den 10 Geboten, Da sagt er am Ende des Abschnitts: Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das ist für sich genommen die bittere Nachricht der 10 Gebote. Denn keiner von uns ist auch nur annähernd in der Lage dazu, die 10 Gebote vollkommen zu halten. Aber auch das macht die 10 Gebote zu einem Geschenk. Denn dadurch, dass wir sie lesen und erkennen, dass wir sie nicht halten können, zeigen sie uns, dass es völlig sinnlos ist, aus eigener Kraft zu Gott kommen zu wollen. Ja, wenn wir einfach nur irgendwie wüssten, dass Gott heilig ist, dann könnten wir noch denken, naja, ich muss halt irgendwie auch heilig werden und dann funktioniert das zwischen mir und Gott schon. Aber die 10 Gebote zeigen uns, dass das niemals funktionieren wird. Und das ist eine gute Nachricht. Denn so zeigen uns die 10 Gebote, dass wir einen anderen Weg zu Gott suchen müssen. Sie sind wie ein Spiegel, der uns zeigt, probier's alleine und du wirst auf die Nase fliegen. Es klappt nicht. Und das ist mein 10. und letzter und wichtigster Punkt. Die 10 Gebote zeigen uns, dass wir Jesus brauchen. Weil kein Mensch die 10 Gebote vollkommen halten kann und damit auch kein Mensch durch die 10 Gebote zu Gott kommen kann, hat Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt. Jesus wurde Mensch und er war der erste und einzige Mensch, der jemals auf dieser Erde gelaufen ist, der alle Gebote vollkommen gehalten hat. Und dann, als er das über 30 Jahre seines Lebens getan hat, alle Gebote immer und überall vollkommen zu halten, trug er am Kreuz die Folgen der Tatsache, dass du nicht alle Gebote vollkommen hältst. Und das Evangelium, die gute Nachricht, der Grund, warum wir uns hier versammeln, ist, dass wenn du an Jesus glaubst, dann schenkt er dir die Tatsache, dass er immer alle Gebote gehalten hat. Und er nimmt dir gleichzeitig die Strafe ab, die du verdienst, weil du die Gebote regelmäßig übertrittst. Wenn du eines Tages vor Gott stehst und gefragt wirst, was ist mit der Vollkommenheit, die 10 Gebote verlangen, dann kannst du auf Jesus zeigen und sagen, er hat sie für mich gehalten. Und wenn du gefragt wirst, was ist mit der Strafe, die du verdienst, weil du so unheilig gelebt hast, dann kannst du wieder auf Jesus zeigen und sagen, er hat sie für mich getragen. Wisst ihr, wir Menschen sind so schnell dazu geneigt, unsere eigenen Angelegenheiten erstmal selbst zu regeln. Warum sollten wir zu Jesus kommen, wenn ich es auch alleine schaffe? Es demütigt mich doch irgendwie, dass ich dafür jemand anders brauche. Das Gute an den Geboten ist, dass sie dir zeigen, dass du es nicht alleine schaffst und deswegen Jesus brauchst. Paulus schreibt es im Galaterbrief so, in Kapitel 3, Vers 24. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Ja, das Gesetz sagt, er lehrt uns, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen und zieht uns damit, weist uns hin auf Jesus und bei ihm die Rettung zu suchen. Und das ist übrigens auch der Grund, vielleicht habt ihr euch das schon mal gefragt, das ist der Grund, warum wir am Anfang unserer Gottesdienste immer einen Abschnitt aus den Geboten Gottes lesen. Um wieder ganz neu zu begreifen, dass wir es von uns aus überhaupt nicht verdient haben, hier zu sitzen. Dass wir es überhaupt nicht verdient haben, an diesem Sonntagmorgen mit dem heiligen Gott Gemeinschaft zu haben als unheilige Menschen. Aber um dann auch zu begreifen, dass Jesus diese Gemeinschaft möglich macht. Wisst ihr, in einem Sinn hätte dieser 10. Punkt ganz an den Anfang der Predigt gehört. Denn nur weil wir und nur wenn wir Jesus kennen, sind wir frei dazu, den Geboten wirklich zu gehorchen. Eben nicht mehr aus der Motivation heraus, mich irgendwie zu Jesus nach oben zu arbeiten, sondern als befreite Kinder Gottes, die der Heilige Geist in die Lage versetzt, Gottes Heiligkeit in dieser gottlosen Welt wiederzuspiegeln. Dankbar, gehorsam zu sein und Gott und unseren Nächsten wirklich zu lieben. Amen.